Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der Wochenspruch zum Sonntag quasi modo geniti. Mit dem begrüße ich euch herzlich. Quasi modo geniti heißt wie neu geboren. Früher hieß der Sonntag wie die neugeborenen Kindlein. Und darum freue ich mich, dass wir heute Kinder bei uns haben, dass ihr da seid. Schön, dass wir den Gottesdienst mit euch feiern. Denn heute geht es darum, dass wir nach Ostern alle wie neu geborene Kinder sind. Der Predigttext aus Johannes 20 erzählt uns, wie es dann mit den Jüngern weiterging, nach Ostern. Für den Psalm brauchen wir, glaube ich, die Nummer 34 im Heft. Hast du den eigentlich geübt, Sieglinde, heute?
Ja.
Ja, habe ich nicht gehört draußen. Gut, die Nummer 34 und die Lieder mit der Nummer 0. Davor sind die aus dem orangenen Liederbuch, die anderen sind aus dem alten Gesangbuch. Und ein letztes, ich entschuldige mich für die erste Strophe des Predigtliedes nach Jahrhundert 11, die Nummer 10, wo es darum geht, dass wir uns freuen, dass die Feinde in die Hölle kommen. Habe ich ein bisschen schnell gearbeitet. Denkt an die Mächte, die euch knechten, dass die ausgesondert werden, und denkt nicht an andere Menschen, dann kann man es vielleicht singen. So, jetzt uns miteinander einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Ich atme ein, ich atme aus. Jeder Augenblick ist von dir geschenkt, Gott. Ich sehne mich nach österlichem Rückenwind, aber die Schwerkraft des Alltags hält mich zurück. Ich rufe dich an um dein Erbarmen.
Hüdie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Hüdie eleison, erbarm dich über uns.
Quasi modo geniti, wie neu geboren, wiedergeboren. Hoffnungskinder springen der Sonne entgegen. Lass die Todesschatten hinter dir. Der Auferstehungsmorgen hat dich geboren. Du bist der Zukunft geschenkt. Du darfst leben. Hoffnungskind ist dein Name. Dankbar stimmen wir ein in den Lobgesang der heiligen Engel und singen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum das
mit neuem Namen rufst du uns als deine Hoffnungskinder. Wir bitten dich, erfülle uns mit österlicher Freude. Wir wollen dir entgegenlaufen auf das Licht des Ostermorgens zu. Du bist unser Gott. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Wir hören die Epistel aus dem Alten Testament bei Jesaja im 40. Kapitel. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag, welches auch gleichzeitig der Predigttext ist, steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie. Und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite. und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was passiert eigentlich nach Ostern? Jesus ist auferstanden, den Frauen am Grab erschienen und dann? Es ist Sonntagabend. Also der dritte Tag nach dem Karfreitag. Man zählt den Karfreitag immer mit. Karfreitag, Samstag, Sonntag. Das ist der dritte Tag. Und an diesem Morgen ist Jesus den Frauen am Grab erschienen. Es ist also der Abend des Ostertages. Die Gemeinde ist beisammen. Sie schließen die Tür ab, weil sie Angst haben. Die Verfolgung richtet sich also doch nicht nur gegen Jesus, sondern eben auch gegen die, die ihm nachgefolgt sind. Wir erinnern uns an Petrus im Hof des Hohenpriesters, wo die Magd sagt, du warst doch auch einer von denen. Also, sie alle sind scheinbar in Gefahr. Sie haben Angst, aber sie haben nicht aufgegeben. Sie treffen sich trotz aller Gefahr. Und vermutlich werden sie darüber geredet haben, was die Frauen da am Morgen erlebt haben. Gibt's doch noch Hoffnung? Und dann tritt der Auferstandene plötzlich in ihre Mitte. Also, der Auferstandene kann durch verschlossene Türen gehen. Die Grenzen dieser Welt halten ihn nicht mehr. Und doch ist er eben nicht nur ein Gespenst, sondern wirklich Jesus. Dazu gleich mehr. Die verschlossenen Türen, die Angst, das spricht aber auch Bände über die Kirche. Wenn Jesus nicht mehr da ist, sie ihn nicht mehr fragen können, er sie nicht mehr leitet, dann kriecht die Angst in ihnen hoch. Wir sind also in guter Gesellschaft, wenn wir Angst haben. Wenn wir sonntags hier sitzen, die Tür zumachen, weil wir die Welt gern aussperren wollen, die uns ständig Angst macht. Plötzlich ist Jesus da. Sie erkennen ihn, weil er ihnen die Nägelmale in den Händen und die Wunde in seiner Seite zeigt. Es ist also nicht irgendein Geistwesen, sondern tatsächlich der Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Darum übrigens erzählen die anderen Evangelien, dass der Auferstandene gemeinsam mit den Jüngern ist, weil das auch ein Beweis seiner Identität ist, weil die Menschen davon überzeugt waren, dass Geister nicht essen können. Es geht also darum zu bezeugen, dass ist wirklich Jesus, der da ist, der da plötzlich lebendig mitten unter ihnen ist. Im Theologieaufsatz würde der Lehrer dem Johannesevangelium jetzt einen Fehler anstreichen. Am Ostertag bläst Jesus seine Jünger an und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Also Johannes sagt, Pfingsten war schon an Ostern. Erstaunlich. Und nicht zufällig erinnert die Szene an die Schöpfung ganz am Anfang. Da, wie erinnert euch, wo Gott dem Menschen den Odem einbläst, also wo der Mensch mit der Atmung lebendig wird. Jesus macht hier jetzt also eine Neuschöpfung. Mit dem Heiligen Geist, den Jesus ihnen einbläst, wird der Mensch neu. Eine neue Kreatur. Menschen, die nicht mehr unter dem Diktat der Sünde leben. Denn das Zweite, das ist unmittelbar verbunden, kommt direkt hinterher. Die Jünger bekommen die Vollmacht, Sünde zu vergeben. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Was für eine Vollmacht kriegen die da? Sie können Vergebung zusprechen und die gilt. Und das ist mir sehr deutlich geworden, das ist nochmal anders, als wir das oft denken. Weil wir denken als moderne Menschen, das ist sowieso alles vergeben. Gott vergibt sowieso. Und wenn ich als Pastor sage, das ist dir vergeben, dann gehe ich davon aus, dass sowieso alles vergeben ist und darum sage ich das. Aber Aber das ist hier anders. Die Vergebung, die die Jünger zusprechen, ist nicht einfach Ausdruck von etwas, was sowieso geschieht, sondern wenn die Jünger Vergebung zusprechen, dann geschieht Vergebung in diesem Augenblick. Und wenn sie es nicht tun, dann bleibt die Sünde irgendwie da. Dann bleibt der Mensch gefangen. Das gilt jetzt aber nicht in dem Sinne, dass wir als Kirche sagen, die kriegen es und die kriegen es nicht. So jedenfalls verstehe ich den Satz nicht. Sondern es geht darum zu sagen, wie wichtig der Vollzug der Vergebung ist. Dass wir das tun, damit Menschen frei werden. Eine wirkmächtige Vollmacht, wo wir das im Gottesdienst oder in der Seelsorge tun, da geschieht wirklich etwas. Befreiung zum Leben. Und so entsteht nach dem Johannesevangelium Kirche. Eben noch haben sie sich abgeschottet, wollten unter sich bleiben, als kleine geschlossene Gruppe, aus Angst vor der Welt. Und nun werden sie neu erschaffene, geistbegabte Leute, die Jesus aussendet, damit sie vergeben, damit neues Leben möglich wird. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was für ein Auftrag. Gott in die Welt tragen sollen wir. Das hat Jesus getan, ne? Gott in die Welt. Und das ist jetzt unser Job. Gott in die Welt. Was für eine Aufgabe für Leute, die aus Angst die Tür abschließen. Kommen wir zu Thomas. Er ist einer der 12, also im Kirchenvorstand. Aber er war Ostern nicht da. Das hat es also damals schon gegeben, dass Kirchenvorsteher Ostern weg waren. Aber Thomas spielt eine ganz wichtige Rolle. Er steht nämlich stellvertretend für uns alle. Können wir das glauben, wenn wir es selber nicht gesehen haben? Thomas sagt, nein, ich muss die Wundmale sehen. Ich muss sehen, dass es wirklich Jesus ist und kein Trugbild oder Geist oder Gespenst oder sonstige Psychoabwege. Wir wissen, Jesus wird am Ende der Geschichte sagen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber was macht er, wenn Thomas an Ostern fehlt und das Treffen verpasst? Jesus kommt nächste Woche einfach nochmal vorbei. Er sagt nicht, Pech gehabt, musste halt so glauben wie die anderen alle nach dir auch, sondern er kommt einfach nächsten Sonntag wieder und bietet Thomas an, was er eigentlich kritisiert, nämlich Glauben nach Beweis. Und dann wird Thomas auf einen Schlag umgedreht und bekennt, mein Herr und mein Gott. Und ob er tatsächlich den Finger in die Wundmale gelegt hat oder nicht, steht da nicht. Das wissen wir nicht. Aber Thomas ist auf jeden Fall einer der Letzten, der Jesus als Auferstandenem leibhaftig begegnet ist. Dieses Privileg haben wir Christinnen und Christen seit 2000 Jahren nicht mehr. Wir sind die, von denen Jesus am Ende spricht, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Vielleicht müsste man den Satz etwas anders übersetzen. Vielleicht müsste man sagen, selig, die in Zukunft glauben werden, ohne mich noch einmal gesehen zu haben. Thomas wird übrigens als Zweifler gar nicht kritisiert. Für uns kriegt er immer so einen negativen Stempel, ne? Das ist der, der zweifelt. Da ist keine Kritik in der Geschichte. Ganz im Gegenteil, Jesus gewährt ihm, was er braucht. Und damit wird Thomas für uns wichtig, weil er zum Zeugen wird. Wir haben nämlich Jesus nicht mehr gesehen. Wir haben nur die Aussagen der Zeugen, das Evangelium, das Bibelwort, das uns herlockt und umdreht. Hoffentlich. Oder? Wie war das bei euch? Was hat euch umgedreht? Was hat gemacht, dass du vom Zweifler zum Glaubenden wurdest? Es waren doch sicher keine Argumente, oder? Oder schlaue Bücher. Okay, müssen wir nochmal diskutieren über das Alte Testament. Aber ist es wirklich so, dass die Worte den Glauben geweckt haben? Die Frage ist, was ist der Punkt, wo es dich umdreht, wo du vom Zweifelnden zum Glaubenden, zum Bekehrten, zum Jüngeren, zur Jünger wirst, wo du plötzlich sagst, ja, was ist dieser Punkt? Ich glaube nicht, dass es die schlauen Worte sind und die vielen Worte eines Pfarrers oder Menschen, die immer Jesus, Jesus sagen. Und auch die Erfahrung von Gemeinschaft in der Kirche ist es nicht, die uns umdreht. Sie hat vielleicht gelockt und attraktiv gemacht und das ist schon wahnsinnig viel, wenn Kirche attraktiv ist und lockt und nicht abschreckt. Aber, und das glaube ich zutiefst, von der Zweiflerin zur Glaubenden wirst du nur durch eine Gotteserfahrung. Also eine Erfahrung, die dich überwältigt, die größer ist als du, größer als dein Denken, dein Verstehen. Dass da etwas geschieht, wo du plötzlich nicht mehr anders kannst, als zu glauben. Zu glauben, dass du da dem lebendigen Gott begegnet bist, mein Herr und mein Gott. Ja, ich glaube, dieses Umgedrehtwerden ist tatsächlich unverfügbar. Das kann ich nicht machen. Ich kenne Menschen, die wollen glauben und können es nicht. Das können, das ist keine Entscheidung, das ist nicht was, was wir machen. Da können wir jahrelang auf Leute einreden. Mit unseren Liebsten können wir diskutieren und diskutieren und diskutieren. Es hilft nichts. Entweder sie werden von der Gegenwart Gottes berührt, umgedreht zu Glaubenden oder nicht. Das liegt nicht in unserer Hand. Wir aber, die frisch Umgedrehten, wir haben das Zeugnis von Thomas und von den anderen. Wir können auch ohne jetzt zu sehen weitergehen. Selbst Zeugen sein, die Neuschöpfung ins Leben lassen. Nicht mehr nervöse, ängstliche Schnappatmung, sondern geisterfüllt mit göttlichem Horizont. In der Weite der Liebe, die hinter die Dinge schaut. Unsere verschlossenen Türen öffnet, die Angst vertreibt, frische Osterluft reinlässt. Entdecken, was es bedeutet, aus der Vergebung zu leben. Ja sagen zur Realität, aber nicht drin stecken bleiben, sondern befreit in den Neuanfang gehen. Kirche sein, die nicht mehr ängstlich die Türen abschließt, den Gruß, Friede sei mit dir, zu den Menschen tragen. Zeuge sein von dem Neuen, das alles verändert. Meinen Glauben nicht ängstlich verschweigen, sondern ins Leben bringen, weil das unser Auftrag ist. Gott in die Welt. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Unterstützung. Am Dienstag haben wir kein Mittagsgebet. Sieglinde und ich sind weg. Am Mittwoch ist Mahlzeit, die Einladung zum Drei-Gänge-Menü im Pfarrhaus um 12.30 Uhr. Mittwochabend probt die Kantorei. Donnerstag haben wir Konfirmandenunterricht. In der zweiten Wochenhälfte haben wir Besuch von Dietrich Gerstner aus Hamburg, aus der Kommunität Brot und Rosen, die da in einer Lebensgemeinschaft mit Flüchtlingen aus aller Welt leben. Und wir haben erst überlegt, ob wir einen Gemeindeabend machen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt. Im Moment ist der Plan, dass wir einfach eine Sonntagsbegrüßung feiern, miteinander essen und bei der Gelegenheit Dietrich auch aus dem Leben seiner Kommunität in Hamburg erzählen kann. Ich würde mal vorschlagen, wer Interesse hat, meldet sich einfach bei uns und dann sagen wir, wie es wird. Also wenn ihr Interesse habt an der Begegnung, Samstagabend, sagt Sieglinde oder mir Bescheid. Am kommenden Sonntag, Sieglinde, da sind wir doch da, oder?
Ja.
Jo, weil hier steht Bernd Menzel, aber ich glaube, das ist aus dem letzten Jahr. Ne? Nein, du bist nicht da, ich bin da, alles gut. Ja, genau. Und David hat Kaffee gekocht, Christel hat ihn unterstützt, das Team wieder um eine Person erweitert, der das in Zukunft kann. Also ich kann einladen, im Anschluss an den Gottesdienst, wer mag, noch auf einen Kaffee mitzukommen ins Gemeindehaus. Ihr habt gedacht, wir könnten die Tür aufmachen und auch ein bisschen draußen sitzen. Manche drin, manche draußen, einen großen Kreis. Also wer mag, herzlich willkommen im Anschluss. Sonst ist, glaube ich, nichts mehr. Gut, dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, du weißt, was uns einschüchtert, was uns persönlich umtreibt und Angst macht. Zeig du dich da mittendrin als der Lebendige. Sei gegenwärtig in deiner Kirche, in den Gottesdiensten, die gefeiert werden, dass der Staub rausgeblasen ist und Leben einkehrt. Zeig dich als der Lebendige bei den Machthabern dieser Welt, die Verantwortung tragen für Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit. Sende uns aus als deine Zeugen, dass wir für das Leben eintreten und für das Vertrauen und ein gerechtes Miteinander. Sei du tröstend gegenwärtig bei denen, die krank sind, deren Kräfte schwinden, die Abschied nehmen müssen. Stärke unsere Hoffnung, Gott, dass wir getrost dem Leben entgegengehen können. Wir beten als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.